Dann eröffne ich die 10. Sitzung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen. Die Sitzung ist öffentlich und super interessant. Und wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 1. Es geht noch einmal um die Beschlussfassungen gemäß § 70 Absatz 1 Satz 2 Geschäftsordnung des Bundestages über die Durchführung öffentlicher Fachgespräche, so wie gerade in der Obleuterunde schon vorbesprochen. Und zwar werden wir als nächstes treffen Professor Dr. Josef Penninger vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Und da geht es um Klimaveränderungen und ihre Auswirkungen im mikrobiologischen Sektor. Und wir werden ein Fachgespräch haben zu nachhaltiger Ernährung mit Frau Professor Dr. Antje Risius und mit Dr. Thomas Elroth, so wie gerade schon besprochen. Und deshalb darf ich kurz und bündig fragen, sind Sie damit einverstanden? Ich werte das als Zustimmung. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 2, Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung und Beschluss über die Votenliste. Hier haben wir ein Gesetz, bei dem die Berichterstatter von Regierungsseite oder Koalitionsseite und Oppositionsseite unterschiedlicher Meinung sind. Wir haben also einen strittigen Prüfungsvermerk zum Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Luftsicherheitsgesetzes. Und aus diesem Anlass werde ich beide Berichterstatter bitten, ihre Begründung kurz vorzutragen. Und dann werden wir hier abstimmen, ob wir dazu eine Prüfbitte äußern werden oder nicht. Und würde dann bitten, die CDU-Fraktion, CDU-CSU-Fraktion zunächst zu begründen.
Ich würde sagen, andersrum würde es eigentlich mehr Sinn machen, denn die Nachhaltigkeit wird ja durch die Linke angezweifelt. Aber ich kann auch anfangen. Aber ich möchte dort rekurrieren auf das, was vom Kollegen hier vorgebracht wurde, warum es nicht nachhaltig sei.
Herr Dr. Fall, sind Sie einverstanden?
Ja, dann fange ich doch gerne an. Also grundsätzlich ist es ja so, dass hier verschiedene Dimensionen der Nachhaltigkeit gegeneinander abgewogen werden müssen. Und sowohl in dem Gesetzentwurf der Regierung als auch in der Begründung der CDU-CSU-Fraktion wird sich ausschließlich auf Sicherheit konzentriert. Und das ist, finde ich, tatsächlich nicht nachhaltig, weil ja gleich zwei andere Rechtsgüter nicht beachtet werden. Das ist so der Grund, warum ich hier die Nachhaltigkeit in dem Sinne anzweifle. Und zwar geht es zum einen um die Versammlungsfreiheit, die hier nicht beachtet wird. Wir haben nämlich einen Zielkonflikt zwischen den Sicherheits- und Gewinninteressen auf der einen Seite und aber auch demokratischer Teilhabe und dem Ermöglichen von Demokratie auch an Flughäfen zum Beispiel. Und der andere Punkt, den ich hier anführen möchte, der eben noch oben drauf kommt, ist, es wird gesprochen von einer abstrakten Gefährdung durch Proteste an Flughäfen. Das nehme ich mal so zur Kenntnis. Wir haben aber auch eine abstrakte Gefährdung von Menschen durch Flugverkehr, nämlich durch die Emissionen in Sachen Klima und so weiter. Gerade wenn ich mir die Klimaklagen angucke, man könnte in den nächsten Jahren gegebenenfalls Klagen gegen Fraport zum Beispiel erwarten. Also wir haben hier drei verschiedene Dimensionen, die wir miteinander berücksichtigen müssen. Und sich nur auf Sicherheit zu konzentrieren, finde ich, widerspricht hier eigentlich genau dem Zweck unseres Beirats, nämlich eben verschiedene Dimensionen von Nachhaltigkeit gegeneinander abzuwägen. Es geht hier nicht um eine politische Bewertung, das ist, glaube ich, eine ganz andere Debatte, sondern es geht einfach darum, dass hier verschiedene Rechtsgüter abgewogen werden sollen und das meiner Auffassung nach eben nicht passiert ist.
Vielen Dank. Dann hat Volker Meierlei das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank, Herr Kollege, für Ihre Begründung. Ich möchte zum einen vielleicht einleitend festhalten, wir sind ja nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen. Deshalb ist es, glaube ich, nicht das richtige Gremium, sich mit eventuellen Grundgesetzverstößen auseinanderzusetzen. Aber gerne tue ich das dennoch. Wir haben hier in Artikel 8, den Absatz 2, einen einfachen Gesetzesvorbehalt. Das heißt, von der Versammlungsfreiheit kann durch Gesetz abgewichen werden zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, zum Schutz der Rechte anderer und verfassungsmäßiger Ordnung. Und genau darüber sprechen wir natürlich. Was passiert denn jetzt an Flughäfen? Wir haben in den vergangenen Demonstrationen an Flugfeldern oftmals gesehen, dass diese sich dann sehr schnell auch auf Flugfelder verlagert haben. Wenn wir uns dann angesehen haben, welches Chaos teilweise im gesamtdeutschen Flugverkehr durch Einzeldemonstrationen stattgefunden hat, dann glaube ich, wenn wir eine solche Abwägung hier treffen wollen, welches Recht wiegt denn stärker? Ist die Versammlungsfreiheit an so einem bestimmten Ort so viel schwerwiegender als die gestörte Sicherheit und Ordnung eines teilweise ja schon fast eines ganzen Landes? Dann glaube ich, dann geht diese Abwägung ganz klar in eine Richtung. Und in unserer Begründung haben wir uns ja auch ganz stark auf das SDG 16 konzentriert. Wir haben gesagt, eine solche Einschränkung, dieses Luftsicherheitsgesetz insgesamt, unterstützt Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, weil es die öffentliche Ordnung aufrechterhält. Und deswegen sind wir der Meinung, dass die Nachhaltigkeitsziele nicht tangiert, sondern vielmehr erfüllt sind. Vielen Dank.
Gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Das ist nicht der Fall. Doch, ja, okay, Frau Kreiser.
Ja, ich möchte den Kollegen Meierlei eigentlich nur noch mal unterstützen, sehr geehrte Frau Vorsitzende, weil die Kriterien, die angezweifelt worden sind, durchaus so nicht richtig sind. Denn wir haben die SDGs unter 16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, SDG Neue Industrie, Innovation, Infrastruktur und SDG 11 Nachhaltigkeit, Städte und Gemeinschaften letztendlich auch dementsprechend abgebildet. Und das in der Gesetzgebung auch festgehalten. Und von daher möchte ich das dementsprechend mit unterstützen. Danke.
Herr Groß.
Ja, dem würden wir uns anschließen, insbesondere vor dem Hintergrund, das ist ja sicherheitsrelevante Infrastruktur, wie es ja jetzt auch gerade von Ihnen dargestellt wurde. Und demzufolge ist es natürlich notwendig, dass da entsprechende Sicherheit herrscht.
Vielen Dank. Dann lasse ich abstimmen über den Antrag, darf ich so formulieren, von Dr. Pfahl, eine Prüfbitte zu erheben. Wer möchte sich dem anschließen bzw. dem zustimmen? Das ist die Fraktion Die Linke und die Fraktion Die Grünen oder auch die Person Dr. Pfahl, Dr. Lübcke. Wer ist anderer Meinung und stimmt dagegen? Das ist die SPD-Fraktion, die AfD und die Union. Und das ist die Mehrheit. Und deshalb ist beschlossen, dass wir keine Prüfbitte stellen. Ich darf im Übrigen dann abstimmen lassen über die Votenliste, die ansonsten unstrittig zu sein scheint. Und darf fragen, ob der zugestimmt wird, im Sinne, keine Prüfbitte zu erheben. Wer stimmt dem zu? Bitte um das Handzeichen. Da sind sich alle einig, dann ist das auch so beschlossen. Dann darf ich fragen, gibt es Berichte zu zentralen Nachhaltigkeitsthemen in den Ausschussberatungen für jetzt und hier? Oder auch Vorschläge für die nächste Sitzung? Die können aber auch jeden Tag sozusagen im Sekretariat platziert werden und werden dann aufgesetzt. Ich sehe jetzt für die heutige Sitzung hier keinen Berichtsbedarf. Gibt es noch Anliegen unter Tagesordnungspunkt 4, Verschiedenes? Das ist nicht der Fall. Gut, dann kommen wir unter Tagesordnungspunkt 5 zu dem für heute geplanten Fachgespräch zum Thema Gesundheitsökonomie, nachhaltige Finanzierung und Versorgung in der Gesundheit im demografischen Wandel. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, auch im Klimawandel. Denn wir haben in einer vorherigen Sitzung auch erfahren, dass auch der sich durchaus auswirkt auf neue gesundheitliche Probleme bei vielen Leuten, gerade auch im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung, dass wir mit einer zunehmenden älter werdenden Bevölkerung hier es zu tun haben. Und ich darf hierzu begrüßen Professor Josef Hecken. Er ist der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses, des obersten Beschlussgremiums der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen und Vorsitzender des Innovationsausschusses und hat außerdem in seinem früheren Leben den Gesundheitsfonds aufgesetzt in der Gesundheitsreform vor vielen Jahren. Vor 15 Jahren, ja?
Vor
18 Jahren. Beides und noch viel mehr qualifiziert ihn heute als unseren Gesprächspartner, auf den wir uns freuen. Und Sie haben auch sofort das Wort.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete. In der Tat, Klimawandel, relevantes Problem. Zum einen, weil eben bei einer zunehmend multimorbid werdenden Klientel infolge der demografischen Entwicklung natürlich relevante Klimaveränderungen neue Morbiditäten hervorrufen können oder auch Morbiditäten verstärken können. Auch Anforderungen stellen an bauliche Ausrüstungen von Krankenhäusern. Da hat vorher niemand über eine Klimaanlage nachgedacht. Ich will mich aber heute auf die Finanzierung beschränken, weil ich glaube, dass das auch ein sehr elementares Thema für die Nachhaltigkeit der Gesundheitsversorgung ist. Wir haben die Erhaltung einer langfristigen, aus meiner Sicht auch generationengerechten Gesundheitsversorgung als zentrales Element der Daseinsvorsorge, als eines der zentralsten Elemente, natürlich immer im Blick zu halten und hier verschiedene Schwachstellen im bestehenden System, weil man in der Vergangenheit sich aus meiner Sicht zu sehr und viel zu oft und das in allen Regierungskonstellationen auf das Hier und Jetzt beschränkt hat und nicht so vorausschauend durch Prävention, durch andere Fokussierungen eben auch versucht hat, bestehende oder eintretende Morbiditäten hinauszuschieben. Wir müssen uns vor Augen führen, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland 11% des Bruttoinlandsproduktes für Gesundheit ausgeben. Das sind 560 Milliarden, das ist mehr als der Bundeshaushalt. Davon verantworte ich mittelbar 370 Milliarden im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung. Der Rest entfällt auf Rente, Reha, SGB XI, auf freie Heilfürsorge, auf betriebliche Gesundheitsförderung etc. pp. Wir sprechen also über einen sehr relevanten Anteil der Wertschöpfung in der Bundesrepublik Deutschland, die in die Finanzierung des Gesundheitswesens fließt. Und vor diesem Hintergrund ist es für mich eines der zentralen Elemente, dass man, wenn auch zu spät, doch jetzt, und das ist jetzt auch begonnen worden, auch in der letzten Wahlperiode schon, über Strukturveränderungen und über mehr Nachhaltigkeit nachdenkt. Wenn Sie sich das Gesundheits... jetzt muss ich gucken, wie es funktioniert. Also funktioniert nicht. Wenn Sie sich das Gesundheitssystem anschauen, dann ist eben das zentrale Element dauerhafte Finanzierbarkeit, institutionelle Tragfähigkeit und verlässliche Versorgung. Und dass hier Nachhaltigkeit heute schon in vielen Dimensionen ja nicht nur nicht mitbedacht wird, sondern Nachhaltigkeit auch ein Stück weit konterkariert wird, will ich an der Stelle an zwei Beispielen klar machen. Schauen wir uns die institutionelle Tragfähigkeit an. Und dann nehme ich das Beispiel der Krankenhausfinanzierung. Sie alle erleben ja in Ihren Wahlkreisen, dass wir im Augenblick erleben, die kalte Strukturbereinigung. Krankenhäuser gehen in Konkurs. Das liegt zum Teil an geringen Fallzahlen. Das liegt zum Teil auch an nicht sachgerechten Versorgungsangeboten. Es liegt aber auch daran, dass in der bundesstaatlichen Ordnung das Gesundheitssystem und die Finanzierung der Krankenhäuser dual verfassungsrechtlich konzipiert war. Das heißt, Länder sind für Investitionskostenfinanzierung verantwortlich. Wir als GKV oder wir als gemeinsamer Bundesausschuss für die Kosten der Krankenbehandlung. Wir haben begonnen, als die duale Finanzierung eingeführt wurde, mit einem Investitionskostenanteil von 25%, den die Länder erbracht haben, um die Krankenhäuser auf dem neuesten Stand der Technik zu halten. Wir geben im Krankenhaus im Augenblick etwas über 100 Milliarden pro Jahr aus. Das heißt, in der Anfangsphase hätten Status quo die Länder 25 Milliarden dazu gesteuert, um eben in den 1700 Krankenhäusern Investitionen, Modernisierungen zu bewerkstelligen. Wir liegen heute aufgrund der Finanzknappheit der Länder bei einer Investitionsquote von 4%. Das heißt, aus den Kosten der Krankenbehandlung muss von den Krankenhausträgern finanziert werden, was sie nicht bekommen von den Ländern als Investitionskosten. Das ist eine strukturelle Verwerfung, die natürlich die Nachhaltigkeit der Gesundheitsversorgung gefährdet. 25 Milliarden kann man sich nicht einfach so aus den Socken rausschwitzen. Ich sage das bewusst in dem Wissen, dass hier auch Wortprotokoll geführt wird. Zweiter Punkt bei dauerhafter Finanzierbarkeit. Wir haben ordnungspolitische Verwerfungen. Wir haben versicherungsfremde Leistungen, von denen alle Gesundheitsminister, die ich kenne, und ich kenne alle seit 15 Jahren, weil ich seit fast 15 Jahren im Amt bin, also ich erlebe derzeit meine fünfte Ministerin, alle Gesundheitsminister haben versucht, zum Beispiel eine kostendeckende Steuerfinanzierung für Empfänger von Bürgergeld zu implementieren. Man hat sich aus haushalterischen Gesichtspunkten dazu entschieden, zu sagen, naja, der Bundeshaushalt ist ohnehin defizitär in einer problematischen Situation. Also bezahlen wir hier Beiträge pauschal in Höhe von 5 Milliarden pro Jahr. Die tatsächlichen Ausgaben liegen aber bei knapp 16 Milliarden, sodass wir allein in diesem Bereich 10 Milliarden über Beiträge finanzieren, die am Ende des Tages eigentlich als Mehreinnahmen für eine ordnungsgemäße und gute Gesundheitsversorgung zur Verfügung stünden. Und diese Schleife dreht sich immer mehr mit der Folge, dass eben jetzt nachhaltige Strukturveränderungen, die Geld kosten, in vielen Fällen überhaupt nicht möglich sind, weil wir eben Löcher stopfen müssen, weil man sagt, es ist immer bequemer, das der Solidargemeinschaft der Beitragszahlenden aufzubürden. Und dann bezahlen die halt 1% Zusatzbeitrag mehr und dann ist die Baustelle zu und dann beschweren wir uns dann eben auch noch über die steigenden Beiträge. Und das sind eben diese strukturellen Verwerfungen, auf die ich am Anfang hinweisen will. Und ich sage das bewusst nicht parteipolitisch. Alle Minister, FDP-Minister, CDU-Minister, SPD-Minister, wieder CDU-Minister, haben versucht, beim Bundesminister der Finanzen, die auch verschiedenen Parteien angehört haben, das in irgendeiner Form umzusetzen. Alle sind an die Wand gelaufen. Und das sind eben Sachen, die wir bedenken müssen, weil das eben in die Lohnnebenkosten reingeht. Deshalb ist das aus meiner Sicht ganz wichtig. Zweiter Punkt, der auch ganz wichtig ist, nachhaltige Gesundheitspolitik lebt eigentlich davon, dass ich Krankheit erst gar nicht eintreten lasse. Krankheit erst gar nicht eintreten lassen ist ein hehres Wort in einer Situation, in der wir in der demografischen Situation sind, in der wir uns heute befinden, wo wir schon über 17% Beitragssatz brauchen, um Krankheiten zu behandeln. Wenn ich jetzt noch Prävention bezahle, dann müsste ich noch 3 oder 4 oder 5 Beitragssatzpunkte obendrauf setzen, um dann eben in 20 oder 30 Jahren einen Return of Invest zu bekommen. Dass sich das rentiert, können Sie alle sehen und die Älteren unter uns erinnern sich im Bereich der Zahnmedizin. Hier hat man vor 50 Jahren angefangen durch Reihenuntersuchungen an Schulen, ich kenne das noch, wo die mit dem Bus kamen und haben die Zähne geguckt, dann eben präventiv die Mundgesundheit zu befördern. Und wenn man nicht nach 6 Wochen mit dem abgestempelten Blättchen vom Zahnarzt kam, da musste man nachsitzen oder was auch immer, dann hat man Mundgesundheitshefte eingeführt und hat gesagt, die Festzuschüsse werden reduziert, wenn du nicht regelmäßig Vorsorge wahrnimmst. Mit der Folge, dass wir hier zwar sehr viel Geld am Anfang investiert haben, wir heute aber den besten Mundgesundheitsstatus weltweit haben und auch relativ geringe Ausgabenprofile. Aber der Return of Invest kam erst nach vielen Jahren. Jetzt sehe ich auch die Finanzsituation und deshalb war mein Vorschlag, und das ist jetzt Gott sei Dank wieder in einiger Munde zumindest, bereits seit 6 oder 7 Jahren, aber keiner hat darauf gehört, zu sagen, wenn ich sehe, dass ich heute aus den bestehenden Beitragsmitteln keine vernünftige Prävention bezahlen kann, dann muss ich versuchen, neue Finanzquellen zu erschließen, um Prävention zu finanzieren. Und da ist mein Vorschlag, obgleich ich auch wieder Wortprotokoll Kettenraucher bin, die Tabaksteuer signifikant zu erhöhen, weil sie eben gewisse Risikoneigungen hat, über Alkoholbesteuerung nachzudenken. Und ich nehme auch das böse Wort einer Zuckersteuer in den Mund. Es ist für mich nicht einsehbar, wieso zuckerhaltige Lebensmittel, Snickers oder was auch sonst so dargeboten wird, mit einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz im Lebensmitteleinzelhandel abgegeben wird, weil das zu den Grundbedürfnissen des bundesrepublikanischen Bürgers gehört, wir aber für Arzneimittel zur Bekämpfung des Diabetes mellitus 19% Mehrwertsteuer bezahlen. Das sind einfach so die kleinen Perversitäten im Gesundheitssystem. Deshalb würde ich hier dafür plädieren, und das wird im Augenblick diskutiert, um hier eben wirklich mal in diese Nachhaltigkeitsschiene reinzukommen, mal ernsthaft in den Blick zu nehmen, ob man nicht hier Einnahmen allokieren kann, mit denen man dann gezielt Primärprävention vornehmen kann. Primärprävention ist nicht billig. Sie sehen auf der nächsten Folie, die ich gleich zeige, dass wir heute einen marginalen Betrag in der GKV ausgeben für irgendwelche Schulungsmaßnahmen. Prävention kann auch nicht allein durch die GKV finanziert werden. Prävention muss in Lebenswelten stattfinden. Es sind aber, das wissen diejenigen von Ihnen, die seit mehreren Wahlperioden im Bundestag sind, 3 Anläufe für ein Präventionsgesetz daran gescheitert, dass man sich zwischen Bund, Ländern und Kommunen nicht auf eine gemeinsame Finanzierung einigen konnte. Prävention beginnt mit Gesundheitserziehung und gesunder Ernährung in Kindertagesstätten, beginnt mit Kindervorsorgeuntersuchungen, geht dann über Sport- und Ernährungsangebote in Schulen. Und hier kommen wir immer in die gleiche Konfliktlage, dass die Länder und die Kommunen sagen, wir haben kein Geld. Und dann soll es eben die gesetzliche Krankenversicherung bezahlen, die es aber nicht bezahlen kann, ohne dass es signifikante Beitragssatzerhöhungen gibt. Einfach mal ein Seminar zu machen oder ein Plakat der ehemaligen Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aufzuhängen, ist keine Prävention. Ich sage in meinen Reden immer, das erinnert mich so ein bisschen an die Kirchbesuche aus meiner Jugend, wo der Pfarrer von der Kanzel diejenigen beschimpft hat, die nicht in der Kirche sind. Bei unseren Präventionsangeboten sind regelmäßig die Leute, die auch schon gesundheitsaffin sind, die 5 Apps auf dem Handy haben und die sich noch optimieren wollen. Aber diejenigen, die eben der Trunksucht frönen oder sonstige Dinge machen, die kommen nicht dahin. Deshalb müssen Sie diese Leute in ihren Lebenswelten abholen. Und das geht eben nur, indem wir eben hier vernünftige Ressourcen allokieren, um eben, wir müssen noch mal eins zurückgehen, um eben diese Spirale, die Sie hier sehen, zu durchbrechen. Ich habe im laufenden Jahr mittelbar Verantwortung für 369 Milliarden. Ich hatte eben fälschlich gesagt 370, aber eine Milliarde ist bei mir mittlerweile Rundungsdifferenz. Sie sehen, dass davon 33%, also 102 Milliarden, in den Krankenhausbereich gehen, dass mittlerweile 18%, also 55,3 Milliarden in den Arzneimittelbereich gehen und 16% in die ambulante Behandlung. Der Rest ist Verschiedenes und Vermischtes. Der Trend ist eben weitergehend so, dass wir zunehmend trotz der erhobenen Zusatzbeiträge eine permanente Deckungslücke haben bei hohen Sozialversicherungsbeiträgen, bei hohen Krankenversicherungsbeiträgen, die wir heute schon haben. Und deshalb muss es eben Strukturveränderungen geben. Und jetzt probiere ich es zum dritten Mal. Hier sehen Sie noch mal, dass wir im Augenblick eben bei einem historisch hohen Beitragssatz von 17,5% liegen, der dann je nach Kassenart eben auch noch höher sein kann durch den entsprechenden Zusatzbeitrag. Wir sehen hier die Szenarien, die in Abhängigkeit von Arzneimittelkostenentwicklungen in die Zukunft weisen. Und diese Szenarien sagen eben, Wenn das so weiterläuft, dann brauchen wir uns nicht über Nachhaltigkeit zu unterhalten, sondern dann sind wir an dem Punkt, den Herr Streeck unglücklicherweise vor einigen Wochen aufgemacht hat, indem er die Frage gestellt hat, ob man jeden Alten jetzt noch mit irgendwelchen Medikamenten versorgen solle. Das ist für mich, das sage ich, ich bin Mitglied einer christlichen Partei. Das ist ein Gesichtspunkt, der für mich so überhaupt nicht vertretbar ist. Gerade dann, wenn die Menschen auf Solidarität angewiesen sind, dann bedürfen sie auch der Hilfe. Und da kann man nicht sagen, du bist zu alt. Das macht man in Großbritannien. Da gibt es Qualis, da sagt man 30.000 Pfund pro gesundes Lebensjahr. Und wenn du eben eine Erkrankung hast, die sich von den Behandlungskosten her nicht mehr amortisiert, kriegst du nichts. Bedeutet ab 70 keine künstliche Hüfte mehr, ab 70 keine onkologische Behandlung mehr. Das ist nicht das soziale Weltbild, das ich vertrete. Aber wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir halt andere Maßnahmen ergreifen. Denn hier sehen Sie, wie die Demografie aussieht. Wir haben die Situation, und gehen wir nur auf den Split zwischen 20 und 30, das sind die Babyboomer, zu denen ich gehöre, ich bin jetzt 67 Jahre. Wir werden im Jahr 2030 1,8 Millionen weniger Erwerbstätige haben und 2,5 Millionen mehr über 65- bzw. 67-Jährige, also die Generation, die dann so langsam in die Multimorbidität abgleitet. Wir haben komplexere Krankheitsverläufe. Wir haben aufgrund des medizinischen Fortschrittes Krankheiten, die behandelt werden können, chronifiziert werden können, Gott sei Dank, die früher maximal noch eine Sterbegeldzahlung ausgelöst haben, die für den Patienten übel, aber für das System preiswert war. Gott sei Dank sind wir da weiter. Krebserkrankungen können wir in vielen Fällen chronifizieren. Wir haben aber Jahrestherapiekosten von 800.000, 1 Million, je nachdem, um welche Erkrankung es sich handelt, die eben dann finanziert werden müssen. Und deshalb ist eben ganz wichtig, dass wir hier im Bereich der Strukturveränderungen weiterkommen. Wir haben heute Einzelleistungslogik im System. Das ist der falsche Weg. Jeder wird für eine einzelne Behandlung bezahlt. Wir müssten versuchen, Krankheitspfade insgesamt zu finanzieren, egal ob sie stationär oder in verschiedenen ambulanten Settings erbracht werden. Wir haben eine absolut fehlende Koordination. Freie Arztwahl stellt niemand in Frage, aber den Zugang von jedermann zu jeder Zeit nach freiem Belieben zu jedem Arzt führt dazu, dass lange Wartezeiten entstehen, weil Patienten sich um Termine bemühen, die am Ende des Tages nicht krank sind, sich aber krank fühlen, die aber zuvor von keinem Allgemeinmediziner begutachtet worden sind, während diejenigen, die ernsthaft behandlungsbedürftig sind, auf der Strecke bleiben. Wir bräuchten deshalb hier ganz wichtig ein Primärversorgungssystem. Wir müssen die Vergütungssystematik ändern. Das muss als der Gesetzgeber machen, sonst kann ich nicht machen. Wir bezahlen heute Einzelleistungen und wir bezahlen keine Qualität. DRGs bezahlen Menge. Je mehr Menge ich mache, umso mehr Geld verdiene ich. Ende im Gelände. Wenn man nach Qualität bezahlen würde, dann würde eben in vielen Fällen eben Behandlungsstruktur ganz anders aussehen. Und wir haben natürlich fragmentierte Versorgungsstrukturen, die wir auch beseitigen müssen. Hier haben wir verschiedene Instrumente. Ich hatte das DRG-System erwähnt, das aus meiner Sicht ersetzt werden muss. Da ist man jetzt ja auch dabei bei der Krankenhausreform, weil es Mengen beeinflusst. Wir haben die sektorale Trennung, die man in der Finanzierung durch fahrtabhängige Finanzierung ersetzen muss. Und wir haben eben eine viel zu minimale Qualitätsorientierung. Rechts habe ich Ihnen mal abgetragen. Das, was mich am meisten politisch ins Kreuzfeuer bringt, ich bin die letzten zwei Jahre mit der Mindestmenge Pränatalversorgung Level 1 durch die Republik getrieben worden, war in 12 Petitionsausschüssen diverser Landtage, weil wir hier eine Mindestmenge festgelegt haben, weil es hier einen Zusammenhang zwischen Menge und Behandlungsqualität gibt. Das habe ich auch beim Mammakarzinom, beim Kolonkarzinom, in vielen anderen Fällen gemacht. Das wird natürlich aber dann kommunalpolitisch vor Ort immer wieder bekämpft und in Frage gestellt. Ich will hier an der Stelle, weil ich nur noch eine Minute 30 habe, 30 Sekunden werde ich aber überziehen, wenn die Frau Vorsitzende das gestattet. Ich habe hier ein ganz einfaches Beispiel. Mammakarzinom, da habe ich eine Mindestmenge jetzt von 100 festgelegt. Wir hatten vor dieser Mindestmenge 732 Krankenhäuser, die beim Mammakarzinom operativ tätig waren. Auch in den kritischen Fällen, prämenopausale Mammakarzinome, wo es wirklich auf eine R0-Resektion ankommt, wo es auf eine optimierte Chemotherapie ankommt, weil man die Betroffenen dann wirklich heilen kann. Von diesen 732 hatten 200 weniger als 10 Fälle pro Jahr. Das heißt, die mussten Ferdinand Sauerbruch, der junge Chirurg, aus dem Regal holen, bevor die zu einer solchen Operation geschritten sind. Das ist keine nachhaltige Versorgung. Wir haben durch die Reduzierung der Einrichtungen jetzt auf 377 immer noch absolute Versorgungssicherheit in der Bundesrepublik Deutschland. Sie haben einmal im Leben die Chance, ob so eine Operation gelingt oder ob sie nicht gelingt, da kommt es auch nicht auf 20 Kilometer Fahrweg an. Wir haben damit die Kosten reduziert und die Behandlungsqualität gesteigert. Und das ist das, was ich unter Nachhaltigkeit verstehe. Dasselbe, die Folien zeige ich Ihnen jetzt nicht, ist im Bereich der Arzneimittelbewertung. Im Bereich der Arzneimittelbewertung haben wir seit 15 Jahren, ich durfte das von Anfang an begleiten, ein Verfahren eingeführt, Amnok, in dem wir jeden neuen Wirkstoff bewerten und sagen, ist der besser als der alte? Hat er weniger Nebenwirkungen oder verlängert er das Überleben? Um es jetzt mal ganz banal zu machen, durch dieses Amnok-Bewertungsverfahren, das politisch immer wieder Anlass ist, mich zu beschimpfen, aber das ist mir auch ziemlich egal, gehört zum Gehalt dazu, sparen wir jedes Jahr 10 Milliarden Euro gegenüber den Einstandspreisen der pharmazeutischen Unternehmer, weil wir eben, jeder kommt und sagt, mein Wirkstoff ist super, durch diese Überprüfung feststellen, ist dieses Heilsversprechen wirklich gerechtfertigt oder nicht? Ist es gerechtfertigt, dafür auch mehr Geld auszugeben? Yes or no? Und das ist ein wichtiger Beitrag, um eben auch langfristig Finanzierungssicherheit und Finanzierungsgerechtigkeit zu erhalten. Hier, kleiner Schlenker, findet jetzt der Pharmadialog statt. Den hat es auch unter vorherigen Konstellationen gegeben, auch in der letzten Wahlperiode gegeben. Hier wird jetzt wieder diskutiert, ob ich nicht höhere Arzneimittelpreise bezahlen soll, um den Wirtschafts- und Pharmastandort Deutschland zu befördern. Ich trage Verantwortung für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung, nicht für die Beförderung der Wirtschaftsstandortspolitik der Bundesrepublik Deutschland. Das ist keine Aufgabe, die die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in der gesetzlichen Krankenversicherung haben. Letzter Satz zu den größeren Projekten Primärversorgungssystem. Ich war lange ein überzeugter Anhänger der nicht freien Arztwahl, die ja auch aufrechterhalten bleibt, aber des Direktzuganges zu Ärzten. Ich sehe insbesondere im Bereich der Psychotherapie, aber auch in anderen fachärztlichen Spezialitäten die Situation, dass es einige gibt, die eben sich krank fühlend gnadenlos einen Termin nach dem anderen in Anspruch nehmen, damit sehr viel Ressourcen in Anspruch nehmen, die wir nicht mehr haben mit Blick auf die demografische Entwicklung. Und demgegenüber aber andere Multimorbide, die nicht diese Durchsetzungskraft haben, die nicht mit Dr. Lipp oder sowas sich da irgendwo einen Termin holen können, die dann eben wirklich mit ihrer Morbidität allein zu Hause sitzen und eben keine adäquate Versorgung bekommen. Und das merken Sie ja auch in der Bevölkerung. Das Vertrauen ins Gesundheitssystem schwindet rapide wegen dieser Wartezeitproblematik. Und deshalb brauchen wir eine Primärversorgung, in dem eben jeder gezwungen wird oder er muss mehr Geld bezahlen, zunächst mal sich in die Obhut eines ärztlichen Lotsens zu begeben, der dann eben entscheidet, bist du jetzt facharztbehandlungsfähig oder nicht. Daneben Digitalisierung ist ganz klar, elektronische Gesundheitskarte, um Doppel- und Dreifachuntersuchungen zu vermeiden. Erweiterung der Kompetenzen, das ist jetzt wirklich der letzte Block, Frau Vorsitzende, der nichtärztlichen Fachberufe ärgert mich seit 15 Jahren, dass Standesdünkel, dass eben gesagt wird, bestimmte Leistungen kann man bestenfalls delegieren, man kann sie aber nicht substituieren, führt dazu, ich komme vom Land, aus dem Westerwald, das merken Sie ja am bäuerlichen Auftreten, führt dazu, dass ich 5.000 Hausärzte in der Fläche habe, die ich nicht habe, weil die Sitze nicht besetzt sind, dass die paar, die noch da sind, multimorbide Patienten in der Häuslichkeit so gut wie möglich versorgen, aber die Hausbesuche nicht machen können. Ich habe aber ambitionierte medizinische Fachkräfte, die man vielleicht im Beruf halten könnte, wenn man ihnen mehr Verantwortung übertragen würde, die auch Hausbesuche machen können, die mit digitalen Überwachungsinstrumenten mit dem Arzt verbunden den Verbleib der Patienten in der Häuslichkeit ermöglichen könnten. Da wird aber jetzt seit 15 Jahren darüber diskutiert, ob die Patientinnen und Patienten in der Fläche sterben, wenn das passiert. Ich behaupte, sie sterben nicht, weil wir hochqualifiziertes Personal haben, mit der Folge, dass eben Patienten hospitalisiert werden. Das ist nicht nur die teuerste Art der Krankenversorgung, die am wenigsten nachhaltigste Art der Krankheitsversorgung, sondern auch für viele Patienten die inhumanste Art der Krankenversorgung, weil es eigentlich das Bestreben jedes Menschen ist, so lange wie möglich in seiner angestammten Umgebung zu bleiben. Damit, jetzt mit 4 Minuten Überzug, kurzes Fazit. Die Folien haben Sie auch als Drucksache bekommen. Da gibt es einige ganz, ganz große Baustellen, die jetzt auch gesetzlich angegangen werden müssen. Nur mit Löcherstopfen und jetzt mal wieder 3 Milliarden zusammensuchen und dann sagen, jetzt haben wir fürs nächste halbe Jahr wieder Ruhe, wird dazu führen, dass wir spätestens in 10 Jahren dann wirklich über Streeck nachdenken müssen. Und da möchte ich nicht dran teilnehmen. Das ist dann auch eine Entscheidung, die der Gesetzgeber treffen müsste. Das wäre aber für eine adäquate, nachhaltige und den Menschen auch mitnehmende Gesundheitsversorgung aus meiner Sicht die allerschlechteste Alternative. Und deshalb brauchen wir jetzt eben so ein bisschen Mut, um auch die Dinge mal von der Struktur her umzugestalten. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank für den tollen Überblick, den Sie uns gegeben haben und damit auch schon einige Fragen sicherlich aufgeworfen haben, die wir dann jetzt im weiteren Diskussionsverlauf noch gerne vertiefen können. Und ich selbst würde auch gerne sofort anfangen. Und zwar zum einen Fragen, da klang ja jetzt so ein bisschen durch, eben dass Leute, die es eigentlich gar nicht bräuchten, teilweise auch viele Termine wahrnehmen und dadurch auch Ressourcen in Anspruch nehmen, die besser für andere eingesetzt werden können. Gibt es da eine Rückmeldung aus der Ärzteschaft, wie stark dieses Phänomen verbreitet ist und wie viel Potenzial da auch bestünde, um das anderweitig zu nutzen? Und der Weg dahin wäre dann das Hausarztsystem, wenn ich das richtig verstanden habe. Und eine zweite Frage, weil Sie aufgeworfen haben, dass man mehr nach Qualität bezahlen sollte. Was kann da der Maßstab sein? Ich glaube, wir ringen über die Jahre immer darum, was ist das beste System einer Vergütung? Und jedes hat so seine Vor- und Nachteile. Aber wenn man jetzt dann eben Qualität zur Grundlage machen würde, wie kann man die objektiv feststellen? Das wären zunächst mal meine Fragen. Gibt es schon weitere Fragen? Dann könnten wir jetzt ein bisschen sammeln. Kollegin Weiß, du hast das Wort.
Ja, vielen Dank. Zunächst mal für Ihre Ausführungen, die ich uneingeschränkt fast teilen würde. Zum Primärversorgungssystem. Wir haben uns ja vorgenommen, dass das eines der oder vielleicht das zentrale Projekt sein soll in der Gesundheitspolitik in dieser Legislatur. Jetzt packen wir da natürlich ganz, ganz viele Fragen und Themen drunter unter dieses System. Und ich habe manchmal die Befürchtung, ob wir, sage ich mal, ob der Themenfülle, die wir mit dem Primärversorgungssystem lösen wollen, nicht Gefahr laufen, uns da vielleicht auch ein Stück weit zu überfordern, weil es einfach so viele Themen sind. Und um jetzt nur mal ein Beispiel, Sie haben ja ganz viele genannt, die man da drunter packen könne. Ein Beispiel, wieso kriegt ein Arzt zum Beispiel einen Bonus, wenn er weniger Blutuntersuchungen macht in einem Quartal, als wenn er alle macht? Also Dinge, wo man belohnt wird, indem er was jetzt nicht tut, was zum Beispiel jetzt da auch gelöst werden soll. Sind es nicht Dinge, wo wir vielleicht sagen müssten, man müsste das Schritt für Schritt gehen? Oder was würde Sie da der Politik auch ein Stück weit als Agenda vorschlagen, dass das Projekt nicht ob seiner Fülle dann doch irgendwie scheitert oder nicht auf den Weg gebracht wird? Und die zweite Frage, die ich habe, betrifft nochmal das Thema Finanzen. Es gab im Herbst des letzten Jahres gab es eine Prognosestudie, die untersucht hat, welchen Beitrag die industrielle Gesundheitswirtschaft leisten kann, indem Effizienzpotenziale gehoben werden. Wie bewerten Sie die Vorschläge, die ja da teilweise auch ganz konkret gemacht wurden? Und was für Möglichkeiten sehe Sie vielleicht von Seiten des GBAs und auch von der Politik, diese Vorschläge, ich nehme es jetzt vorweg, ich finde die sehr, sehr gut. Und wir reden ja von fast 20 Milliarden pro Jahr, die hier realisiert werden könnte. Wie schaffen wir es, möglichst viel davon schnell umsetzen zu können?
Wir sammeln noch ein bisschen, nicht zu viel, aber Herr Groß, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank für den interessanten Vortrag. Sie sprachen jetzt von strukturellen Problemen im Gesundheitswesen. Wir sind uns möglicherweise einig, dass natürlich der Zuzug von Nichtbeitragszahlern in dieses System seit 2015 ganz erheblich zu den Problemen beigetragen haben dürfte. Und insofern wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, und das ist die konkrete Frage, dieses Primärarztsystem oder eben eine Grundversorgung eben auch an diesen Status zu knüpfen. Der, sagen wir mal, Nichtbeitragszahler bekommt halt eine Grundversorgung. Das ist dann im Einklang mit den Vorstellungen zu Brot, Bett und Seife, wenn man es mal so sehr pointiert ausdrücken will. Und würde das Gesundheitssystem zunächst mal auch entlasten und uns Zeit kaufen, um eben bestimmte grundlegende Weichenstellungen neu zu fassen. Danke.
Und dann letzte in dieser Runde, dann machen wir eine Antwortrunde. Dr. Fahl.
Ja, vielen Dank auch für Ihre offenen Worte. Man hat ja phasenweise das Gefühl, Sie kennen unser Parteiprogramm. Sie haben von Strukturveränderungen gesprochen. Ich muss nochmal dafür plädieren, dass alle einzahlen, gerade auch Vielverdiener, selbstständige Beamte, auch wir Abgeordnete. Wir haben ja die Möglichkeit, ich bin zum Beispiel freiwillig gesetzlich versichert und mache da entsprechende Erfahrungen. Und der Blick nach Österreich oder Spanien zeigt ja auch, dass das als Solidarsystem, wo alle einzahlen, funktionieren kann. Das wollte ich nochmal hervorheben. Prävention war ein wichtiges Thema. Was haben Sie denn noch für weitere Punkte, die Sie vielleicht anführen könnten? Also mir würde noch einfallen, früher Reha zu ermöglichen. Das hat historisch gesehen auch schon mal anders funktioniert. Zuckersteuer, Softdrinks, Alkohol hatten Sie teilweise schon genannt. Und dann möchte ich noch auf den Mehrbedarf eingehen. Es ging gerade ein bisschen über das Thema Überversorgung. Das Problem ist aber eigentlich eine Unterversorgung, die wir haben. Zum Beispiel psychische Gesundheit, da gibt es viel zu wenig Plätze. Sehen Sie da eigentlich noch Spielraum im jetzigen System, diesen Mehrbedarf zu decken, auch bei MECFS, also chronischer Erschöpfung? Auch hier gibt es noch einen Mehrbedarf, nicht nur in der Forschung, auch in der Versorgung von Menschen, die daran leiden. Wo ist da der Spielraum im jetzigen System? Ja, das
so, das war ja schon ein ganz schöner, bunter Strauß, ne? Ne? Ja,
das geht noch.
Dann im Staccato.
Ja, herzlichen Dank. Dann fange ich mit Ihrer Frage an, Frau Vorsitzende. Wie kann man die Fehlinanspruchnahme beziffern? Die Kassenärztliche Bundesvereinigung geht davon aus, nach Rückmeldungen von Vertragsärzten, dass man in etwa einen Anteil von 30% der Patienten hat, die keiner fachärztlichen Behandlung heischig sind, aber trotzdem dort unmittelbar aufschlagen. Das sind natürlich 30% Kapazitäten, die man für wirklich Behandlungsbedürftige hätte, um jetzt aber die Ärzteschaft nicht über Gebühr hier zu loben, weil ich zwar als Vorsitzender der gemeinsamen Selbstverwaltung sowohl der Kassenärztlichen Bundesverein wie der KZBV wie der DKG wie auch dem GKVSV zur Loyalität verpflichtet bin, beschimpfe ich sie immer alle gleichmäßig, ist auch eine Art von Loyalität. Wir haben natürlich auch eine absolute Fehlentwicklung, die auch vergütungsrechtlich getriggert ist. Es ist in vielen Fällen für den bundesrepublikanischen Kardiologen wesentlich ökonomisch sinnvoller, permanent Wiedereinbestellungen zu machen, auch bei Patienten, die stabil laufen, weil ich wiedereinbestellte Patienten sehr genau vom Zeithorizont her kontrollieren kann. Also ich habe einen Patienten mit dem Herzschrittmacher, ganz einfach. Der ist dreimal bei mir erschienen zur Kontrolle und ich merke, da tut sich gar nichts. Ist noch genug in der Batterie, es hat kein Vorhofflimmern, kein Vorhofflattern, keine sonstigen Entgleisungen gegeben. Dann könnte man äußerst hilfsweise darüber nachdenken, diesen Patienten vielleicht auf ein Jahr zu schieben. Das tut man aber nicht, weil man genau weiß, im Praxisalltag, die Wiedereinbestellung dauert exakt 20 Minuten. Da kann ich am Tag 87 Patienten durchknallen. Wenn ich aber Neupatienten habe, da weiß ich nicht, ob der wirklich krank ist. Da muss ich eine Generalanamnese machen. Dafür bekomme ich zwar 10 Euro mehr, dafür mache ich aber 30 Patienten am Tag weniger. Das heißt, hier eine Differenzierung in die Vergütung reinzubringen, heute gesetzlich nicht möglich, hier eine Differenzierung reinzubringen, welchen Fall behandle ich, wäre schon ein wesentlicher Schritt, um dahin zu kommen. Im Bereich der Psychotherapie, weil Sie, ich komme da gleich drauf, die psychische Gesundheit ansprachen, für mich eine ganz dramatische Entwicklung mit dem Direktzugang. Wir haben in der Psychotherapie sehr kleine Strukturen. Wir haben da keine Riesenpraxen und der Psychotherapeut, der hat im Schnitt im Quartal so maximal 15, 16 Scheine, also mehr Patienten behandelt der nicht. Wenn der jetzt einen freien Termin hat, habe ich ihn gezwungen, einmal die Woche eine Sprechstunde zu machen. Und dann sitzt der erste Patient da und sagt, ja, ich habe ein Problem. Und dann nimmt er diesen Patienten. Es findet also keine Priorisierung statt. Die kann auch bei ihm gar nicht stattfinden, weil er sieht ja nur diesen einen oder zwei. Mit der Folge, dass wir hier eben Leute in der Behandlung haben, die möglicherweise gar nicht so primär behandlungsbedürftig sind. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Ich hätte fast mal zurücktreten müssen, als der Spiegel geschrieben hat, Gesundheitsfunktionär empfiehlt Bier statt Psychotherapie. Dem lag ein ganz einfacher Lebenssachverhalt zugrunde. Ich habe bei einer Veranstaltung gesagt, wenn wir früher im Westerwald Liebeskummer hatten, dann haben wir einen Kasten Bier getrunken, eine Flasche Jägermeister. Ich wiederhole das. Nein. Und am nächsten Tag ein Aspirin, da war der Liebeskummer rum. Wenn ich aber heute irgendwo hingehe und sage, ja, ich habe da ein Problem und ich bin da ein bisschen depressiv, dann werde ich möglicherweise behandelt, obwohl der Schizophrene auf einen Termin wartet. Und ich habe im Bereich der Psychotherapie in den letzten 5 Jahren einen Aufwuchs von 5.000 Sitzen, von 23.000 auf 28.000 Psychotherapeuten. Ich habe nur 60.000 Hausärzte, damit Sie einfach mal einen Vergleichsmaßstab haben. Also insgesamt habe ich 180.000 Ärzte. Und trotzdem haben sich die Wartezeiten eben nicht verkürzt, weil es eben keine Priorisierung gibt. Und da wäre es eine wunderbare Möglichkeit, entweder über dieses Primärarztsystem dann wieder in eine Zuweisung zu kommen, was natürlich die Psychotherapeuten ablehnen, weil das ja früher mal der Status quo war, oder zumindest die psychotherapeutischen Berufsverbände dazu zu zwingen, zu sagen, da müsst ihr aber zumindest eine zentrale Anlaufpraxis haben, wo dann mal 20 Patienten eingeschätzt und zugewiesen werden nach Priorität. Ansonsten verläuft sich das. Wie kann man Qualität messen? In den wesentlichen Bereichen ist Pay-for-Performance möglich, also im stationären Bereich zum Beispiel. Ganz einfache Indikatoren. Gibt es eine Sepsis? Gibt es eine Notwendigkeit einer Wiedereinweisung? Wenn der Patient heute wieder eingewiesen wird ins Krankenhaus, dann ist es nicht so, dass Sie einen Vergütungsabschlag kriegen, sondern Sie bekommen zwar einen verminderten Vergütungssatz, aber Sie kriegen mehr Geld dafür, dass Sie reparieren. Wenn der Patient eine Sepsis bekommt, was passieren kann, Aber wenn in dem Haus die Sepsisrate deutlich oberhalb der normalen Sepsisrate liegt, muss man sagen, es muss doch irgendwelche Gründe haben, dann wird eben Vergütung abgezogen und im Notfall dann eben auch die Kompetenz zur Behandlung entzogen. Denn es kann natürlich nicht sein, dass wir sagen, wir lassen, ich habe auch ein Qualitätsversprechen einzulösen, § 12 des SGB V zwingt mich dazu, wirtschaftliche, zweckmäßige und angemessene, das Maß des notwendigen darstellende Versorgung nicht zu überschreiten. Auf der anderen Seite habe ich aber auch das Qualitätsgebot des § 2 zu erfüllen, wo ich sage, jeder hat Anspruch auf bestmögliche Versorgung. Da muss man irgendwann dann auch die Konsequenz ziehen und sagen, na ja, der eine oder andere wird das ja dann zum Geschäftsmodell machen und wird sagen, dann mache ich es halt ein bisschen schlechter, kriege ein bisschen weniger Geld, habe aber auch weniger Personal. Das kann natürlich nicht sein. Pay-for-Performance geht. Pay-for-Performance geht auch im Arzneimittelbereich. Da bin ich mittlerweile unterwegs bei den Gesundheitspolitikern, weil ich im AMNOG bei den neuen Wirkstoffen langsam an Grenzen stoße. Sie alle kennen das Schlagwort der personalisierten Medizin. Früher hast du einen Wirkstoff gehabt, den hast du abgeworfen. Bei Krebs gab es Cisplatin, Carboplatin. Die Nebenwirkungen sind bei jedem Patienten eingetreten. Ob der Patient davon profitiert hat, war Lotterie. Heute mache ich Gensequenzierungen, kann ganz genau, passgenau für den Patienten eine Medikation zusammenstellen, die natürlich unheimlich viel Geld kostet. Ich habe aber keine Studien mehr zum Zeitpunkt der AMNOG-Bewertung und bin im Prinzip darauf angewiesen zu sagen, na ja, könnte funktionieren oder nicht. Und hier kämpfe ich jetzt beim Gesetzgeber, also bei Ihnen, nur in einem anderen Ausschuss dafür, dass man sagt, man muss hier flächendeckend Versorgungsregister aufsetzen, damit ich bei den Patienten, die in bestimmten onkologischen Settings sind, dann auch sehen kann, wie entwickelt sich der Patient unter einer Therapie, um dann kohortenspezifische Erstattungsmodelle zu machen. Sondern das hat eben nicht funktioniert, dass wir die Überlebensrate jetzt um 3 Jahre verlängert haben. Also geht der Preis dieses Wirkstoffes nach unten. Es gibt also eine ganze Reihe von Bereichen, die sind diesem Pay-for-Performance zugänglich, die Geriatrie nicht. Da muss man tagesgleiche Pflegesätze machen oder bei einem Diabetiker, also bei einer chronischen Erkrankung, ist das schwierig. Primärarztsystem, Frau Abgeordnete Weiß, mein Rat an Frau Bundesministerin Wagen und auch zuvor schon an Herrn Bundesminister Lauterbach war, macht es schrittweise und sucht euch zuerst mal eine Modellregion aus. Sonst gibt das den Super-GAU in der deutschen Gesundheitspolitik. Ich habe heute 5.000 Hausarztsitze, die sind nicht besetzt. Bei mir im Westerwald, Verbandsgemeinde Asbach, früher Wahlkreis vom Erwin Rüttel, die Vorsitzende kennt ihn, haben wir 6 Hausarztsitze, davon sind 2,5 seit mehr als 3 Jahren nicht besetzt. Wenn ich den Leuten sage, mache Primärarztsystem, dann du musst jetzt dahin marschieren, dann sagen die, ich kriege ja keinen Termin. Und die 3 Hausärzte, die da sind, können in ihrer Praxis mit einer medizinischen Fachangestellten doch nicht den Patienten steuern und coachen. Und ich brauche kein Primärarztsystem, damit einer flott eine Überweisung ausstellt, sondern der soll ja wirklich den Patienten steuern, der soll auch mit dem Facharzt kommunizieren, der soll auch Medikationen überprüfen, etc. pp. Deshalb ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass wir hier nicht von Primärarztsystem sprechen, sondern von einem Primärversorgungssystem in Baden-Württemberg. Gab es ja einen wunderbaren Selektivvertrag der AOK Baden-Württemberg, in der die Hausärzte mit 2, 3 wesentlichen Facharztdisziplinen zusammengearbeitet hatten. 10% der Termine der Fachärzte auch reserviert waren, damit der Hausarzt Patienten, die notfallheischig waren, sofort dahin schicken konnte. Das hat am Ende des Tages minimal Kosten gespart. Das ist jetzt nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt war, dass am Ende eines 10-jährigen Zeitraumes die in diesem Hausarzt- oder Primärversorgungsvertrag eingeschlossenen Patientinnen und Patienten gesagt haben, wir wären auch bereit, mehr Geld dafür zu bezahlen, obwohl wir zuerst zu diesem Doktor mussten, weil eben die Versorgung besser war. Und wir haben die größte Rendite erzielt in diesem Bereich, weil Krankenhäuser Patienten zum Beispiel vorher nach Hause geschickt haben, weil Krankenhäuser gesagt haben, wir wissen, dass der in diesem System, wo dann auch noch ein Facharzt im Background ist, auch gut aufgehoben ist, weil wir ansonsten ja den Drehtüreffekt haben. Wir schicken die Leute freitags mittags um 11 Uhr mit der Plastiktüte vor die Haustür. Und freitags nachmittags um 17 Uhr sind sie wieder in der Notaufnahme. Das ist dort vermieden worden. Deshalb wäre mein Rat zu sagen, wir müssen eben hier in 2, 3 Modellregionen oder mit einem willigen Arztklientel, das auch bereit ist, sich da einzubringen, beginnen, um dann Learning by Doing zu machen. Wenn Sie sagen, wir führen das flächendeckend in der Bundesrepublik Deutschland ein, dann weiß ich nicht, wo ich die Doktors herholen soll. Und dann werden viele alte Ärzte, die das eben nicht kennen, die allein in der Praxis sitzen, die jetzt aber ein paar MTAs einstellen müssten, männlich, weiblich, divers, die werden sagen, mache ich doch nicht. Dann nagel ich meine Bude zu, ob ich einen Praxisnachfolger habe oder nicht. Dann verschlechtern wir die Versorgung. Denn dieses System kann nur funktionieren, wenn es eben auf der Basis von Substitution oder qualifizierter Delegation, ich sag mal, in dieser Praxis auch eine Reihe von nichtärztlichen Fachberufen gibt, wo die Patienten zuerst mal abgefangen werden, wo man sagt, so was willst du jetzt, wo man mit denen irgendwelche Befundberichte erörtern kann, damit der Doktor, männlich, weiblich, divers, am Ende des Tages auch Zeit hat, sich um die schwierigen Fälle zu kümmern. Ansonsten geht das nicht. Also es geht nur schrittweise, Frau Abgeordnete, und es geht nur zusammen mit Delegation oder Substitution. Also ein Doktor, 2 Angestellte kann diese Primärversorgung nicht erfüllen. Die sollen ja auch fallabschließend behandeln können. Deshalb müssen die mindestens mal ein Röntgengerät oder ein Ultraschall da haben. Sie müssen ein Labor haben. Und das ist ja heute nicht der Standard in jeder Praxis. Zu den Effizienzpotenzialen, die Sie erwähnt haben, ob das jetzt 20 Milliarden sind, weiß ich nicht. Aber hier gibt es aus meiner Sicht ganz, ganz große Effizienzpotenziale. Ich spreche jetzt nicht von den Diggers, die man sich so aufs Handy lädt, wo dann manchmal der Nutzen, sage ich mal, fragwürdig ist. Aber wir haben, und das müssen wir auch zwingend nutzen, wir haben eine Reihe von Möglichkeiten, die die Compliance der Patienten erhöhen, die die Qualität der Patientenversorgung erhöhen und Ärzte gleichwohl entlasten. Ich habe zum Beispiel in die Finanzierung aufgenommen die Fernüberwachung kardialer Implantate. Wir hatten eben die Wiedereinbestellung des Herzschrittmacherpatienten. Völlig unnötig, wenn ich dem mit dem Herzschrittmacher so einen kleinen Sensor reinmache, der permanent funkt und auch die Möglichkeit schafft, dass der Arzt proaktiv, bevor der Patient die Entgleisung bekommt, einen Alarm bekommt und merkt, jetzt muss ich aktiv eingreifen. Oder der dann sagt, mein Vater ist vor 2 Jahren mit 96 gestorben, das war so ein Patient, du brauchst jetzt nicht hier hinzukommen, obwohl du die Knochen nicht mehr bewegen kannst. Ich drücke auf den Knopf und gucke, dein Herzschrittmacher läuft ordnungsgemäß. Bleib lieber daheim, dann hast du einen schönen Tag und ich habe einen schönen Tag. So, das setzt aber voraus, dass wir eine Infrastruktur haben, in dem rund um die Uhr diese Dinger überwacht werden. Nützt ja nichts, wenn der Kardiologe freitags mittags um 12 Uhr sein Boot zumacht und am Samstagnachmittag beim Baden, was man im Westerwald üblicherweise samstags macht, entgleist dann eben dieser Patient. Und überall klingelt es und keiner merkt es. Und montags sagt man, ja, müssen wir mal hinfahren, der müsste jetzt mittlerweile bestattet werden. Da haben wir die Möglichkeit geschaffen. Hier haben wir aber als GBA keine Möglichkeit, die Ärzte auch zu zwingen, in geeigneten Fällen diese technischen Möglichkeiten zu nutzen, die Kosten sparen. So ein Ding amortisiert sich nach 2 Wiedereinbestellungen, weil es für den Arzt lukrativer ist, wieder einzubestellen. Das ist zum Beispiel ein Bereich, wo man gigantisch sparen kann. Wir hatten jetzt das Urteil, Schulbegleiter für Kinder mit unkontrolliertem Diabetes. Da gab es ja einen Streit, ob die GKV das bezahlen muss oder die kommunalen Gebietskörperschaften als Träger der Jugendhilfe. Da hat, ich glaube, das Bundessozialgericht oder irgendein Gericht jedenfalls, hat entschieden, es muss die GKV bezahlen. Jetzt schicke man die Kinder mit Schulbegleiter in die Schule. Es gibt Closed-Loop-Systeme, die sekundengenau, wenn sie funktionieren, es hat jetzt bei einem großen Hersteller eine fehlerhafte Charge gegeben, aber das kann immer passieren, wo die Messungen falsch waren, was natürlich ganz gefährlich ist, wenn automatisch dann Insulin in den Menschen reingepumpt wird. Aber das sollte man ja nicht zum Regelfall machen. Es gibt hier Supersysteme, die eine permanente Kontrolle ermöglichen, die diesen Kindern auch die Freiheit geben, sich zu bewegen und nicht immer so einen Dackel hinter sich herlaufen zu haben. Das hat doch auch was mit Freiheit und Entwicklung zu tun. Jetzt hast du die Eltern mal abgeschüttelt und dann kommt dieser Diabetes-Messbegleiter, der vielleicht noch schlimmer ist als die Eltern. Also Entschuldigung für diese etwas rustikale Ausdrucksweise. Es wäre wesentlich günstiger, das mit diesen Systemen zu machen. Man müsste das eben nur dann eben auch gesetzlich in den Fällen, in denen es geboten ist, implementieren, elektronische Gesundheitskarte, wenn das Ding irgendwann mal funktioniert und nicht doppelt und dreifach Untersuchungen aus haftungsrechtlichen Gründen gemacht werden müssen, weil eben die Daten, die auf der elektronischen Gesundheitskarte sind, Laborparameter, CT-Bilder und sowas, weil diese Daten dann eben belastbar sind, würde gigantische Potenziale freisetzen, die natürlich auch Personal freisetzen. Das ist ja ganz klar. Also insofern sehe ich hier große Chancen. Die Welt ist nicht nur schlecht, aber ich sehe natürlich auch das Entwicklungstempo in der Bundesrepublik Deutschland. Und da gibt es eben Optimierungspotenziale. Herr Abgeordneter Groß, der Zuzug von Nichtbeitragszahlenden mag möglicherweise ein gesamtgesellschaftliches Problem sein, betrifft aber nicht meinen Zuständigkeitsbereich, weil für die Nichtbeitragszahlenden, jedenfalls diejenigen, die mit Asylstatus in die Bundesrepublik Deutschland kommen, die Kommunen die Ausgaben für Gesundheit bezahlen. Und Sie adressierten hier die Grundversorgung, also Brot, Seife, Bettlaken. Der Leistungsanspruch ist in den ersten 3 Jahren, der von den Kommunen bezahlt wird, auf unaufschiebbare, notwendige medizinische Maßnahmen zur Schmerzbehandlung oder zur Behandlung akuter Gesundheitsimponderabilien beschränkt. Also das, was als Meer, wenn Nessie nicht auftaucht im Sommer und deshalb Loch Ness nicht bespielt werden kann, auftaucht, dass sich hier zulasten der Solidargemeinschaft Patientinnen und Patienten mit Gebissen versorgen lassen oder mit Hörhilfen, ist eine Mär, dass, wenn das passiert, ist es gesetzlich nicht gedeckt. Also der Anspruch ist wirklich auf unaufschiebbare Schmerzbehandlungen und elementare Operationen und sowas beschränkt. Das ist der Status quo und das bezahlen wir nicht, sondern das bezahlen die Kommunen in der Bundesrepublik Deutschland. Die Problematik Bürgerversicherung diskutieren wir ja seit 100 Jahren, ist immer, ja, ich will nicht sagen nett, also das ist natürlich eine ernstzuführende Diskussion, tun ja andere Parteien auch, also ich schaue jetzt mal hier so in die Runde. Ich persönlich sehe das ein bisschen differenzierter. Am Anfang wird die Bürgerversicherung mal so ein paar Verfassungsprobleme aufwerfen, weil ich die alte Last habe, also die Leute, die seit langen Jahren in der PKV versichert sind und damit Altersrückstellungen erworben haben, auf die ein eigentumsrechtlich geschützter Anspruch besteht. Das heißt, die Typen kriege ich nicht. Die wird man auslaufen lassen müssen, wenn man sie sofort in die GKV holen würde, ohne dass die Rückstellungen übertragen werden könnte, wäre es ein Minusgeschäft, weil so Typen wie ich dann eben eher, sage ich mal, Negativsalden dann aufwerfen. Das ist eine Entscheidung. Wie gesagt, ich bin nur, Gott sei Dank, Vorsitzender des gemeinsamen Bundesausschusses und nicht zu politischen Entscheidungen befugt. Ich habe evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen und sage, ob das System rettet oder nicht, das vermag ich an der Stelle nicht zu beurteilen. Wir hatten das ja vor vielen Jahren, als ich noch politisch tätig war, als ich Büroleiter bei Blüm war, auch mal in der gesetzlichen Rentenversicherung diskutiert. Da hatten wir auch mal damals die Dinger Kapitaldeckung und JWs was. Und da hat man immer auf Brasilien gezeigt und das wäre alles so toll. Und dann ist in Brasilien auf einmal die Börsenblase geplatzt und da mussten die Leute dann alle Flaschen sammeln gehen, wobei das schon bedauerlich ist, wie das Rentenniveau in der Bundesrepublik Deutschland ist, will ich an der Stelle auch ausdrücklich sagen. Das tut mir weh, wenn ich manche Leute sehe, die erkennbar von der Bekleidung her jetzt nicht diejenigen sind, die nicht gearbeitet haben, wenn die halt Flaschen sammeln. Aber das kann ich an der Stelle nicht beurteilen. Die Mehrbedarf für psychische Gesundheit. Wir haben für dieses chronische Fatigue-Syndrom und für alle Post-Covid-Erkrankungen als gemeinsamer Bundesausschuss schon eine spezielle Behandlungsleitlinie erarbeitet. Hier haben wir das Problem, dass wir im Moment ja noch keine zugelassenen oder vernünftigen Therapieoptionen haben. Wir haben im Augenblick, damit Sie sehen, dass wir auch praktische Dinge machen, auf der Basis der Empfehlung, die die Kommission unter Beteiligung von Professor Wörmann und anderen Professoren erarbeitet hat, Off-Label-Genehmigungsanträge laufen für verschiedene alte Wirkstoffe, wo die Zulassung erweitert wird, um den Einsatz in den von Ihnen beschriebenen Krankheitsbildern darzustellen. Große Sorge macht mir die stationäre Psychiatrie. Ich habe hier eine PPP-Richtlinie, in der ich Qualitätsanforderungen definiert habe mit speziellen personellen Vorgaben, die sehr anspruchslos sind. Als wir das damals beschlossen haben, haben mir die Fachgesellschaften vorgeworfen, Hecken katapultiert die Psychiatrie in die 70er Jahre zurück. Faktum ist aber, die Richtlinie ist jetzt seit 8 Jahren in Kraft, wir schaffen es nur in 40% der Einrichtungen, den Personalschlüssel zu erfüllen, der Standard der 70er Jahre damals war, weil eben der Abfluss von stationär behandlungsbedürftigen Patienten in die ambulante Versorgung nicht funktioniert, weil da eben zu wenig Therapieplätze sind oder zu wenig Therapeuten, die bereit sind, auch schwerkranke Patienten zu behandeln. Das ist dann der letzte Satz, weil ich will Sie jetzt nicht mit Details langweilen. Hier habe ich der Politik auch schon einen Vorschlag gemacht. Den habe ich Herrn Lauterbach 5-mal im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreicht, Frau Wagen auch schon 2-mal im Rahmen einer kleinen Feierstunde. Wir haben diesen Aufwuchs bei der Zahl der ambulanten Psychotherapeuten dadurch, dass wir gesagt haben, ihr könnt eure Sitze teilen, wenn ihr keinen Bock mehr habt, einen vollen Sitz zu erfüllen, könnt aber auf dem halben Sitz trotzdem 100% abbrechen. Das geschieht doch flächendeckend. Und da hatte ich die Idee, um jetzt schwerkranke Patienten einfacher in Behandlung zu bekommen, weil ich gelernt habe, mit Taschengeld kann man mehr Steuerung erreichen als durch andere erzieherische Maßnahmen. Da war meine Idee, dass ich sage, okay, wenn du einen halben Sitz hast, dann kannst du 100% abbrechen oder 110%, aber alles, was über 60% geht, dafür bekommst du nur Geld, wenn du auch Patienten mit bestimmten Schweregraddiagnosen behandelst. Eigentlich ein ganz einfacher Vorschlag, der für mich auch eine gewisse Plausibilität hat. Das bedürfte aber einer gesetzlichen Regelung. Und bislang haben die mir bekannten Gesundheitsministerin, also ich habe jetzt meine erste weibliche Ministerin, Ulla Schmidt, habe ich nur als Sprecher der B-Länder im Gesundheitsausschuss des Bundesrates erlebt. Da haben mir alle Minister gesagt, nee, wir möchten keinen Zoff mit der Bundespsychotherapeutenkammer, die da möglicherweise inkommodiert wäre. Und deshalb ist der Status quo da. Hier sehe ich also Potenziale, wenn ich mit Druck arbeite, also Druck im Sinne von finanziellen Anreizen arbeite. Ich glaube, dann bekäme man den Abfluss hin. Denn wir haben ohnehin einen Mangel beim Pflegepersonal. Und die Psychiatrie, insbesondere die Stationen, die für mich wichtig sind, das sind diese Kriseninterventionsstationen, das sind so, sage ich mal, die Bereiche, wo sich ein normaler, im Pflegebereich tätiger Mensch nicht so unbedingt gerne hinbewegt, weil wir da wirklich Patienten haben, die akut entgleisen, aufgrund welcher Dinge auch immer, völlig unkontrollierbare Behandlungsabläufe. Und vor diesem Hintergrund ist ganz, ganz wichtig, dass wir es schaffen, die Patienten nicht unnötig lange im stationären Setting zu haben. Ich bin mittlerweile so weit, obwohl ich ein leidenschaftlicher Anhänger auch einer ambulanten fachärztlichen Versorgung bin, zu sagen, wenn es eben im ambulanten Bereich nicht klappt, dann müssen wir den psychiatrischen Institutsambulanzen mehr Möglichkeiten geben, auch Akutpatienten zu behandeln, bevor die Leute in den Suizid gehen, weil sie keinen Behandlungsplatz kriegen oder bevor wir sie im Krankenhaus im Bett liegen lassen. In den PIAs habe ich motivierte junge, frisch ausgebildete Leute, die auch den Umgang mit schwerkranken Patienten gewöhnt sind. Da muss man die eben in diesem krankenhausnahen Setting behandeln. Es kann aber nicht sein, dass ich die Patienten auf der Strecke verliere. Und wenn Sie sich mal angucken, wie die psychischen Erkrankungen wachsen, was das für eine Belastung ist, was das auch am Ende im Krankengeld macht. Wenn einer ein Blinddarmchen hat, der ist nach 10 Tagen wieder auf der Arbeit. Wenn einer eine manifeste Depression oder sonst irgendwas hat, das sind ja auch Belastungen auf Dauer, dann geht es eben nur mit solchen Maßnahmen. Das ist aber alles schon in das Parlamentarische, nicht ins Parlamentarische, in die politische Diskussion eingebracht. Aber ja, warten wir mal, was rauskommt.
Vielen Dank soweit. Wir wollen jetzt noch eine zweite Fragerunde machen. Ich habe bisher Fragen von Frau Dr. Lübcke und von Ralf Brinkhaus. Gab es auch eine Frage von der SPD? Gut, dann machen wir es in der Reihenfolge. Frau Dr. Lübcke, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank für diese wirklich sehr lebhaften Einblicke in eine Welt, die mir bisher relativ verschlossen blieb. Sehr spannend, vielen Dank. Ich würde gerne einmal zur Prävention zurückkommen. Es war also die Bilder, die Sie gezeigt haben, ganz offensichtlich klar. Man muss die Leute dort abholen, wo sie sich aufhalten, wo sie sich bewegen. Und klar, zu einer Einladung zum Präventionsworkshop kommen die eher nicht. Was haben Sie denn da für Ideen? Wie kommt man an die Menschen ran?
Ralf Brinkhaus.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Hecken, ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement seit 15 Jahren und auch für die ausführliche Beantwortung der Fragen. Aber ich glaube, in dieser Diskussion und in dieser Fragerunde, die wir haben, haben wir eigentlich erkannt, was schiefläuft. Da konnten Sie nichts für, aber Sie haben jetzt ein buntes Kaleidoskop von kleinsteiligen und größeren Maßnahmen irgendwo genannt. Aber mir fehlte, also wie gesagt, können Sie nichts für, das waren so die Fragestellungen, mir fehlte da eigentlich die Klammer. So, und jetzt stelle ich einfach mal folgende These aus. Wir sind hier der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung. Wir sind den SDGs verpflichtet und wir haben SDG 3. Und das ist auch in Deutschland operationalisiert. Das ist, dass die Menschen gesund leben. Wir haben es auch sogar weiter runter operationalisiert. Wir haben ein Ziel. Das kann man in Frage stellen. Ich halte es für falsch, aber man kann es nehmen. Und zwar vorzeitige Todesfälle. Und das ist bezogen auf Menschen unter 75 Jahren. Und komischerweise, bei allen gesundheitspolitischen Diskussionen, die wir führen, reden wir nie darüber, was eigentlich das Ziel von Gesundheitspolitik ist, dass Menschen nämlich möglichst lange gesund leben. Da redet kein Mensch drüber. Wir reden über Krankenhäuser, wir reden über Apotheken, wir reden über Psychotherapeuten, wir reden über die Arbeitsbelastung von Krankenpflegern, wir reden über Wartezeiten. Aber kein Mensch redet in diesem Land darüber, dass wir eigentlich eine höhere Lebenserwartung wollen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind in dieser Lebenserwartung verdammt schlecht. Da wird auch nicht drüber geredet. Wir haben ein unglaublich ineffizientes Gesundheitssystem. Wir haben die Situation, dass wir die höchsten Bruttoinlandsproduktanteile im OECD-Bereich haben oder mit die höchsten, je nachdem, wie man es rechnet. Das heißt, wir geben ein Höllengeld für Gesundheit aus. Aber wir haben im Vergleich zu unseren Benchmark-Ländern, das ist nicht Polen, die haben andere Voraussetzungen. Unsere westeuropäischen Nachbarländer, Schweiz, Österreich und den südeuropäischen Ländern, haben wir eine lausige Lebenserwartung. Und jetzt muss man sich doch mal eins vor Augen führen. Wir haben unser Ziel nicht erreicht. Wir geben ein Höllengeld aus und niemand, aber auch niemand, der in diesem System ist, egal ob es ein Patient ist oder ein Leistungserbringer, ist zufrieden. Das ist die Situation, die wir haben. Und was machen wir? Also ich bin ja schon ein bisschen länger im Bundestag. Jetzt müssen wir da mal kleinteilig was machen. Jetzt müssen wir da mal kleinteilig was machen. Jetzt müssen wir da was machen. So, und da vorne ist es eben schon geflüstert worden. Wir wissen doch, was zu tun ist. Wir wissen, was zu tun ist. Wir geben unglaublich viel Geld dafür aus, in dem letzten Lebensdrittel Menschen zu reparieren, wo wir es vorher verpasst haben, irgendwie dafür zu sorgen, dass dieses letzte Lebensdrittel ein bisschen gesünder ist. Es weiß jeder. Aber was machen wir als Abgeordnete? Und Sie haben ja im Grunde genommen die Widersinnigkeit auch genannt. Wir kämpfen um jedes Kreiskrankenhaus, weil wir nicht den Hintern in der Hose haben, zu sagen, dass dieses Kreiskrankenhaus keine Sekunde Lebenserwartung zusätzlich bringen wird. Keine Sekunde zusätzliche Lebenserwartung bringen wird. Wenn ich diese Diskussion im Wahlkreis führe, habe ich ja auch diese Situation, dann sage ich, ja toll, dass du jetzt dein Krankenhaus da hast. Wirst du deswegen 5 Sekunden länger leben? Nee, wahrscheinlich nicht. Ist es vielleicht nicht viel wichtiger, dass du eine gute notärztliche Versorgung hast? Dass der Notarzt mit dem Krankenwagen bei dir vor der Tür steht? Ja, ist wahrscheinlich wichtiger. Ich so, warum diskutieren wir über das Krankenhaus und diskutieren nicht über die notärztliche Versorgung? Und ich glaube, wenn wir es nicht schaffen, diese ganze Diskussion auf das Ziel zurückzuführen, was wir haben, dann werden wir in 100 Jahren hier noch sitzen und werden nur unzufriedene Leute haben und wir werden es noch nicht mal den Bürgerinnen und Bürgern erklären können. Und das liegt zuerst bei uns in der Politik. Und da müssen wir auch mal wirklich sagen, wenn wir uns selber mit auf diese Demonstration stellen, wo es darum geht, in irgendeiner Gruppe irgendwas, was ich ja gut verstehen kann, zu erhalten. Und ich will das jetzt gar nicht an Krankenhäuser festmachen, wir könnten es an Apotheken, wir könnten es an allen festmachen. Oder auch an Wartezeiten, die vielleicht, und Sie haben es gerade in der Kardiologie gesagt, sogar gerechtfertigt sind. Und wenn wir nicht den Hintern in der Hose haben, jetzt tatsächlich mal zu sagen, nee, wir müssen es aufs Ziel zurückführen und wir sind da ganz, ganz konsequent und zwar parteiübergreifend. Ja? Also ich will es nur an einem Beispiel nennen und Herr Dr. Fahl ist jetzt, Sie sind betroffen, Ihre Partei, hätte jeder andere auch sein können. Da plakatieren die Linken im Bundestagswahlkampf, gute Gesundheit muss nah sein oder so ähnlich. Ja, so ein Blödsinn. Gute Gesundheit muss mir ermöglichen, länger zu leben. Und ehrlich gesagt, wenn ich einen schwierigen onkologischen Eingriff habe, da würde ich, wenn ich es mir leisten könnte, auch irgendwo nach Hamburg oder nach München für fahren. Das ist doch kein Argument, dass gute Gesundheit nah sein muss. Aber auf diesem Niveau, also tut mir jetzt leid, ich will jetzt nicht die Linken angreifen, weil wir hätten es genauso bringen können. Ja? Aber auf diesem Niveau, da führen wir die gesundheitspolitischen Diskussionen. Und deswegen würde ich auch herzlich darum bitten, also die Frau Vorsitzende, wir sind verpflichtet den SDGs. Und lassen Sie uns darüber diskutieren, warum werden die nicht eingehalten. Übrigens, SDG Nummer 3, 3.1, vorzeitige Sterbefälle vor dem 75. Lebensjahr, da sind wir nicht im grünen Bereich. Da sind wir definitiv nicht im grünen Bereich. Und deswegen, Entschuldigung, dass ich da jetzt so ein bisschen emotionaler geworden bin. Also wenn wir das politische Narrativ, die politische Geschichte nicht erzählen, dass es darum geht, dass wir den Menschen möglichst viele gesunde Lebensjahre ermöglichen, dann werden wir die Sache verlieren. Und ganz ehrlich für alle, die jetzt irgendwo Wahlkampf haben, was ist denn ein größeres Versprechen, was ich als Politiker machen kann, dass ich den Menschen die Chance erhöhe, länger gesund zu leben? Sorry, ich würde deine Wahlentscheidung ziemlich stark nachtreffen. Und dementsprechend herzliche Bitte, dass wir die Diskussion anders führen als kleinteilig. Aber das sage ich jetzt als Nicht-Gesundheitspolitiker. Die Gesundheitspolitiker werden mir wahrscheinlich sagen, das ist alles irgendwo ganz anders und wahrscheinlich haben sie sogar teilweise recht.
Ja, danke für das Plädoyer, da nochmal das Big Picture zu schauen. Und jetzt hat Frau Michel nochmal das Wort.
Kollege Brinkhaus hat oft gesehen, wie ich genickt habe, weil das sind ganz viele Sachen, die mich genauso umgetrieben haben. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, warum oder was ist unsere Kraft hier in diesem Beirat, nämlich 10 Meter weit weg zu sein als ein Fachpolitiker und zu sagen, ich habe das große Bild hier oben, ich habe den Purpose, da müssen wir hin und wir müssen in unserer Argumentation ganz anders vorbeigehen. Und ich wäre froh, wenn das, worüber wir heute sprechen, unser einziges Problem wäre. Das ist es leider nicht. Aber die Argumentation, auch Kollege Brinkhaus, die könnten wir in jedem anderen Thema genauso bringen. Dass wir einfach uns verfangen in der Kleinteiligkeit, die Verharrungsmechanismen unheimlich groß sind. Und ja, wenn man dann neu irgendwo reinkommt, hat man zwar einen frischen Blick, aber dann sagen die Kollegen schon, naja, das gibt sich nach 2, 3 Jahren. Ne? Und dann haben wir dich auf Spur gebracht. Und es ist wirklich so, wir wissen im Grunde unseres Herzens alle, und ich bin Haushaltspolitikerin, wir geben Unmengen von Geld aus. Und wir sagen immer, ja, wo ist denn unsere Haushaltspolitik nachhaltig? Auch die ist der Nachhaltigkeit unterworfen, nämlich sie für Dinge auszugeben, die die Nachhaltigkeit auch wieder befördern in anderen Segmenten. Und deshalb bin ich erst mal froh, dass Sie mit dieser, ja, es ist nicht eine Attitüde, es kommt bei Ihnen aus jedem Knopfloch. Und solche Menschen mag ich sehr, die ein Thema verfolgen und sagen, ich sage das so in einfachen Worten, damit es jeder versteht. Und ich frage mich, wie schaffen wir es gemeinsam, damit wir sozusagen diese Verharrungsmechanismen, egal ob die jetzt im Gesundheitsausschuss, im Ministerium vorhalten, wie wir die gemeinsam lockern können, damit wir noch eine Chance haben, hier aus der Misere rauszukommen. Punkt.
So. Okay, dann fange ich zuerst mit Frau Dr. Lübcke an, Prävention, alle Lebenswelten. Also wie gesagt, Herr Abgeordneter Brinkhaus, Sie haben geprügelt, aber den Falschen. weil ich werde das gleich auch ausführen, dass ja ganz, ganz klar ist, wir haben ein miserables Input-Outcome-Verhältnis in der Bundesrepublik Deutschland in allen Bereichen. Wir haben die höchste Sterblichkeit bei Myokardinfarkten, also bei trivialen Sachen. Da liegen wir weit hinter Spanien, Portugal und sonstigen Staaten, die nicht die finanziellen Mittel haben. Aber bei der Prävention ist aus meiner Sicht wichtig, wir müssen zuerst mal drüber reden, Prävention kriegst du nicht ohne Schotter. Und Prävention ist unabdingbar, um eben dieses Ziel, vorzeitiges Sterben zu vermeiden. Man muss versuchen, die Menschen von Kindesbeinen an, sag ich mal, auf einen vernünftigen Weg zu bringen. Und da muss man nicht irgendwelche Druckhefte machen, sondern sagen, was haben wir an Geld und wie verteilen wir das? Und da vielleicht fällt Ihnen was Besseres ein, war meine Idee zu sagen, wenn man jetzt Tabaksteuer, sag ich mal, um 50% erhöhen würde und damit 5, 6 Milliarden allokieren könnte, wenn man über Alkoholabgaben und über was auch immer dann eben Geld allokieren könnte und das eben nicht nur festmachen würde bei der GKV, sondern auch sagen würde, da muss man den Kommunen, den Schulträgern, den Kindertagesstätten etc. pp. Möglicherweise einen Anreiz geben, um hier aktiv zu werden, dann würde man die Menschen erreichen. Wir haben, Frau Dr. Lübcke, eine ganze Reihe von Settings ausprobiert. Letzte Nummer war in Billstedt-Horn, wo wir in einem sozialen Brennpunkt, wo es richtig wehtut, gesagt haben, wir laden jetzt nicht ein in die Volkshochschule, sondern wir gehen wirklich so, wo der Schmuddel ist, gehen wir hin und machen da einen Gesundheitskiosk, in Anführungszeichen, also Ansprechpartner vor Ort, die auch aktiv auf Leute zugehen und versuchen, die in irgendeiner Form zu sensibilisieren. Das Projekt ist am Ende jämmerlich gescheitert, weil eben die Nachhaltigkeit nicht gegeben war. Sie mussten da bestimmte Leute jeden Tag morgens aus dem Bett holen, damit die überhaupt mal affin wurden für die Angebote, die sie gemacht haben. Und da will ich sagen, wir haben damals gesagt, ja, wir schmeißen die Kassen in den Wettbewerb und versuchen, möglichst viele große Kassen zu haben. Für mich ist es eine Traumwelt, wenn ich an viele ehemals geschlossene Betriebskrankenkassen zurückdenke. Das war das, was auch am ehesten das erreicht, was Herr Brinkhaus erwähnt hat, die gesagt haben, ich habe ein Interesse daran, dass meine Leute möglichst wenig krank fanden. Das war nicht christliche Nächstenliebe, sondern ich habe ein Interesse daran, dass die funktionieren. Und wie kann ich das am besten erreichen, indem ich intensive betriebsärztliche Betreuung, Früherkennung von irgendwelchen Sachen, frühzeitig drüber nachdenken, kann ich den auf einen anderen Arbeitsplatz setzen. Wenn der Rücken hat, muss der nicht die Achse reinschrauben, sondern kann der vielleicht auf dem Lager Schrauben sortieren oder sonstige Dinge bis zu der Reha, die man früher dann den Leuten hat zugutekommen lassen, die das betrieben haben. Ich will da ein Beispiel bringen, weil Herr Dr. Brinkhaus, Dr. Fischatny, damit Sie einfach sehen, dass ich da auch so meine Erfahrungen habe. Ich war ja mal Gesundheitsminister im Saarland. Und da ist ja ein kleines Land, da hat man auch gewisse Zeit für kleinteilige Sachen. Und da habe ich mal eine gesunde Ernährungskampagne in Kindertagesstätten gemacht. Und dann bin ich da hingegangen und habe da Äpfel geschält. Ein Tag hat es gedauert, bis man den Kindern beigebracht hat, du stirbst nicht, wenn du einen Apfel isst, weil manche hatten noch Schneewittchen im Kopf. Heute kennt das keiner mehr. Haben gedacht, so, dann sterbe ich, wenn ich in den Apfel beiße. Und wo ist der Prinz, der mich dann nach 100 Jahren wachküsst? So, das funktionierte dann. Freitagsabends war der Elternabend. Und dann kamen die Eltern. Und dann haben wir nicht diskutiert, ist das toll für die Kinder, die an gesunde Ernährung ranzuführen, sondern ob man die Zeit dafür hat zu kochen, ob das nicht teurer ist, wenn man selber kocht, so eine Fertigpizza von Wagner aus heimischer Produktion, sei doch wesentlich schneller zubereitet, dass man Sachen einfrieren kann, dass man eintupere kann oder sowas, haben die überhaupt nicht drauf gehabt. Dann bin ich hingegangen, habe mit der Knappschaftsklinik und mit der Klinik für Naturheilkunde folgend aus der Erkenntnis, dicke Kinder, ungesunde Kinder haben auch in der Regel ungesunde Eltern. Mir 5 Familien gesucht, die wir relativ engmaschig betreut haben. Vater hat geraucht, Flaschenbier auf dem Tisch, also wie man sich dieses Idyll so vorstellt. Wir haben die 2 Jahre begleitet, nach 2 Jahren hat man die einigermaßen auf der Spur. Dann war das Geld alle. dritten Jahr haben wir eine Nachevaluation gemacht. Da waren die in der Amplitude hinter dem Stand, auf dem sie waren, vor Eintritt in dieses Programm. Ich will damit sagen, wir müssen das wirklich penetrieren. Angefangen von der Kindertagesstätte über die Schule, über dann eben auch Bonusmodelle, wo man sagt, so, wenn du jetzt nicht zur Vorsorgeuntersuchung gehst, dann musst du eben möglicherweise statt 5 Euro 6,30 Euro für das Medikament bezahlen. Das funktioniert bei den Zahnärzten ja auch. Wenn du da keinen Stempel in deinem Heft hast, dann kriegst du eben deinen Festzuschuss nicht, damit die Leute eben notfalls auch zu ihrem Glück gezwungen werden. Und das ist der entscheidende Punkt. Aber dafür muss irgendwann mal einer den Mut haben zu sagen, und das erkenne ich weder bei Ihrer Fraktion noch bei den anderen Fraktionen im Hohen Haus, jedenfalls mehrheitlich, zu sagen, wir sind bereit, auf diese erkennbar gesundheitsschädlichen Produkte irgendetwas zu erheben, wo wir frisches Geld generieren können. Denn ich sage das an die Haushaltspolitikerin, aus dem Bundeshaushalt kriege ich nichts. So, wenn das so ist, dann muss ich daraus die Konsequenz ziehen. Und was höre ich dann? Und ich werde gelegentlich auch traumatisiert, so wie Sie jetzt ein bisschen traumatisiert sind. Ich war in der Sozialstaatskommission, die sich ordnungspolitisch mit dem System auseinandersetzen sollte und habe da mein Schalmeien-Lied gesungen von den versicherungsfremden Leistungen und gesagt, die sollen sich mit Ordnungspolitik beschäftigen. Und da sagt mir da der Vertreter des Bundesministers der Finanzen, ja, was willst du, du kannst ja nur um Steuergeld betteln. Da habe ich gesagt, ich bettele nicht. Ich erhebe einen legitimen Anspruch, dass das, was mir geraubt worden ist, mir auch zurückgegeben wird, damit eben gesundheitsförderliche Maßnahmen ergriffen werden. Also wir müssen wirklich in diesen Lebenswelten aktiv werden. Herr Abgeordneter Brinkhaus, die Klammer ist für mich ganz einfach. Wenn wir keine Primärprävention machen, und wie gesagt, das war vielleicht der Zeit geschuldet, dann sind wir ein Reparaturbetrieb. Das ist so ganz klar. Das Leben wird immer dynamischer. Und ich habe so 20-25%, die verhalten sich gesundheitsaffin und die wollen nicht sterben. Die kennen die Risiken eines nimmer endenden Lebens wahrscheinlich noch nicht. Und dem Rest ist das einigermaßen egal, solange ihm nichts wehtut. Und wenn es wehtut, ist es zu spät. Also ist für mich ganz wichtig, hier mit Geld in der Hand in die Primärprävention zu gehen. Herr Lauterbach hatte die gute Idee, statt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die nur Plakate drucken konnten, ein Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit zu implementieren. Das Ding wird jetzt im Moment kommissarisch von dem von ihm bestimmten Leiter geführt, stirbt aber so langsam vor sich hin, weil die von Herrn Lauterbach verfolgte Idee, das aus als gesamtstaatliche Aufgabe auch dann mit dem Teil Steuergeld zu finanzieren, bislang vom Haushaltsgesetzgeber, der Sie ja auch sind, nicht erfüllt worden ist. Also außer Plakatdruckerei und 5 Büros und 22 Kugelschreiber haben die nichts, haben aber einen schönen Namen, finde ich toll. Erste Maßnahme. Zweite Maßnahme, Krankenhaus. Ich hatte Ihnen eben die Mindestmengen gezeigt, nur damit Sie einfach sehen, wo die Prügel hingehen muss. Ich schaue jetzt in Ihr Bundesland, schaue auch auf das Bundesland der Vorsitzenden. Die Mindestmengen sind ein probates Mittel, um Strukturbereinigung und Qualitätssicherung voranzutreiben. Was tun die Bundesländer? 3 Bundesländer, ein CDU-Land, ein grünes Land und ein SPD-Land haben beim Bundesverfassungsgericht Klage erhoben, Normenkontrollantrag gestellt, um es juristisch korrekt zu formulieren. Bitte? Das war Grün Baden-Württemberg, CDU und Grün Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. Die 3 Länder haben einen Normenkontrollantrag gestellt und haben dem Bundesverfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob es von der demokratischen Legitimation des gemeinsamen Bundesausschusses gedeckt sei, diese Mindestmengen festzulegen, weil dadurch ja in die Krankenhausplanungshoheit der Länder eingegriffen würde und ich mich in Teufel drum zu scheren hätte, ob die Qualität dadurch verbessert wird oder nicht. Und das ist der falsche Weg. Und wenn Sie meine Stellungnahme sehen zum Krankenhausanpassungs-Dingsbums-Gesetz, die jetzt in dieser Koalition kurz vor Weihnachten ja noch beschlossen worden ist im Deutschen Bundestag, dann können Sie darin sehen, dass die Aufweichungstendenzen, die jetzt zugunsten der Länder Ausnahmen von allen Qualitätskriterien für die Krankenhäuser zulassen, Kooperationen 50 Kilometer entfernt, das eine Krankenhaus hat ein OP, das andere hat ein PET-CT und die kooperieren und damit erfüllen sie die Voraussetzungen für eine hohe Leistungsgruppe, dass ich die als Schritt in die völlig falsche Richtung hin zu einer Gelegenheitsversorgung, zu einer schlechten qualitativen Versorgung, die dem Patienten nicht nützt und die Kosten in die Höhe treibt, bezeichnet habe. Da ist an der Spitze der Bewegung der von mir ansonsten sehr geschätzte Karl-Josef Laumann, mit dem habe ich in der CDA schon Plakate geklebt. Da war der in der ersten Wahlperiode im Bundestag, da war ich Büroleiter bei Blüm. Und der Karl-Josef saß das erste Mal dann im Wasserwerk, dann in Bonn. Der hat an der Spitze der Bewegung gemeinsam mit Manuel Lucher aus Baden-Württemberg, mit Manuel Lucher, von dem mir aber von Frau Kappert-Gonta gesagt worden ist, dass er eben einfach beratungsresistent ist. Also die Fraktion war da ein bisschen anderer Meinung als Herr Lucher. Ja, aber gut. Da ist eben ganz, ganz klar die Entscheidung getroffen worden, dass man hier eben gegen diese Steuerungsinstrumente und gegen diese vernünftigen Maßnahmen einschreitet. Und im Augenblick, und da habe ich vor Weihnachten noch einen Brief an die Fraktion geschrieben, wird jetzt darüber diskutiert, Krankenhausstandort auf 15 Kilometer auszudehnen und sowas. Das sind also Kleinigkeiten, wo ich sage, jo, wenn das eben das Ziel ist, um 75 Lebensjahre zu erreichen oder 80 vielleicht, wie es in Spanien, dann ist das aus meiner Sicht der absolut falsche Weg. Letztes Beispiel, um das zu belegen, was Sie gesagt haben. Wie gesagt, ich war Gesundheitsminister im Saarland, 28 Krankenhäuser für 800.000 Einwohner. 2 Maximalversorgungskrankenhäuser. Vor 5 Jahren hat sich die Tragödie zugetragen, dass in Wadern von der Marienhaus GmbH ein nicht mehr rentables Krankenhaus mit 65 Betten mit 50% Belegungsquote geschlossen wurde. 15 Kilometer entfernt gab es vom gleichen Krankenhausträger ein Notfallkrankenhaus mit allem Pipapo neu gebaut, alles wunderbar. Die Minderbelegung des Krankenhauses war nicht auf fehlende Einwohner zurückzuführen, sondern auf den Umstand, dass eigentlich jeder in seiner Patientenverfügung drinstehen hatte, fahrt mich bitte im Falle der Bewusstlosigkeit an diesem Krankenhaus vorbei, weil ich das Ziel 75. Lebensjahr erreichen möchte. Deshalb war keiner da. Als die Bude geschlossen wurde, haben sich alle Fraktionen vor diesem Krankenhaus angekettet und haben gesagt, wir müssen jetzt sterben, obwohl eigentlich der gegenteilige Effekt eingetreten ist. Also hier fehlt mir die Inkongruenz auch so ein bisschen in dem Wollen der Fraktionen und in dem, wie die Länder bereit sind, solche Prozesse dann eben mitzutragen. Und da sehe ich bei den Ländern null Bereitschaft. Ich höre immer, Franz Josef Strauß hat mal gesagt, wer die Herrschaft über die Krankenhäuser hat, der hat auch die Lufthoheit über die Politik. Und deshalb wird eben um jedes Krankenhaus, ob es gesundheitsförderlich ist oder zumindest den Status quo hält oder unter Umständen sogar schädigend für den Patienten ist, die Diskussion wird in unerbittlicher Härte geführt. Das ist aber nicht meine Baustelle. Also Entschuldigung, Herr Brinkhaus. Nein, ich wollte es nur wechseln. Ne?
So. Ich glaube, wir sind in anderthalb Stunden wieder sehr viel klüger geworden und haben doch auch etliches nochmal erläutert bekommen oder im Zusammenhang dargestellt bekommen, was wir in unsere Wahlkreisarbeit ebenso wie hier in die Diskussionen mit den Fachpolitikern und auch für diesen Beirat hier mitnehmen können. Es war sehr interessant. Die Aufgabe stellt sich uns allen, dem Anspruch der Bürger gerecht zu werden, für sie besonders gut zu sorgen, angemessen zu sorgen und auf der anderen Seite eben auch das Geld der Bürger zielgerichtet auszugeben, dass da noch Luft nach oben besteht. Das haben wir jetzt, denke ich, auch aufgezeigt bekommen. Ja, vielen lieben Dank für all diese Ausführungen, für die ganze Expertise, die dahinter steckt und auch für das große Engagement, was deutlich wurde. Ganz lieben Dank und wir werden das weitertragen.
Danke.
Und ich schließe die Sitzung.